exklusiv bei Rockantenne. Rasend Herz, der Podcast mit Basti und Specky von In Extremo.
Einen wunderschönen guten Tag, sehr verehrtes Publikum. Hier ist Rasend Herz, der Podcast mit meinem Freund Sebastian Lange ja. aus Berlin. Von der Reisegruppe In Extremo.
Ja, da sind wir wieder. Der vierte Podcast, den wir heute zusammen machen dürfen, Specky, ich freue mich wirklich sehr, mal wieder dich auch wieder zu sehen. Ja, was haben wir heute im Programm?
Wir haben heute uns was sehr Spezielles vor die Brust genommen oder zur Brust genommen. Wir wollen heute ein bisschen sprechen über unser aktuelles In Extremo Album namens Kompass zur Sonne. Und wir haben das Gefühl, dass diese Platte irgendwie ein bisschen zu wenig besprochen wird, weil natürlich durch diese Krise wir nicht live spielen und das schöne Stück Musik so ein bisschen ja, nicht auf der Strecke bleibt, das kann man nicht sagen. Wir hatten ja auch einen tollen Erfolg damit, aber jetzt irgendwie so ist es so ein bisschen ausgebremst und ich denke mir, ja, wir haben ein tolles Album und da passiert nicht viel damit.
Ja, da hast du recht, es läuft so ein bisschen unterm Radar, wie man so schön sagt, durch, ne? Also ja. man weiß nicht so genau, wir haben nicht gespielt, deswegen oder nur zweimal gespielt oder dreimal gespielt letztes Jahr. Deswegen haben wir so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht so der eine oder andere ein paar Informationen über das Album haben möchte. Und haben uns dazu entschlossen, dass wir heute ein bisschen mehr darüber erzählen und ein paar Geschichten natürlich aus dem Studio und wie es so abgelaufen ist und wie wir zu dieser wunderschönen Platte, die ja sehr wohlwollend und positiv aufgenommen wurde, wie die so entstanden ist. Ne?
Genau. Was man vielleicht ganz allgemein am Anfang sagen kann über die Produktionsweise oder die Entstehungsweise von Kompass zur Sonne ist ja, dass wahrscheinlich alle Künstler, egal ob ganz am Anfang ihrer Karriere oder schon ganz, ganz weit oben auf der Karriereleiter, eigentlich immer alle das gleiche Problem haben. Sie gehen ins Studio und wissen am Ende nicht wirklich, was dabei rumkommt.
Ja.
Man stellt sich oft selbst die Frage im Studio, haben wir denn schon was Gutes dabei oder sind wir auf dem Holzweg oder ist es alles Mist, was wir hier gerade irgendwie aufnehmen und müssen alles canceln und die Erkenntnis kommt irgendwie nach 2 oder 3 Monaten, dass man auf dem Holzweg ist oder schreiben wir gerade Musikgeschichte?
Ja. Und wir denken natürlich immer, dass wir Musikgeschichte schreiben. Und zwar richtig geniale Musikgeschichte. Aber es gibt ja immer so ein bisschen Momente, wo man auch ein bisschen an sich, ja, an dem Material oder an sich selber so ein bisschen, wo man ein bisschen zweifelt. Das hat man natürlich auch. Aber irgendwie hat man ein gutes Gefühl, ne?
Wir hatten auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Und wenn wir kein gutes Gefühl hatten, dann haben wir uns ein gutes Gefühl gemacht.
Ja. Und zwar wie? Mit ein bisschen Bier. Und Kulturprogramm, ne?
Richtig, ein bisschen ja. Kulturprogramm, ein bisschen was zu trinken, ein bisschen gute Gespräche und ein Tisch und 4 Stühle.
Ja.
Oder 7 Stühle, besser gesagt.
Ja, stimmt. Aber zumindest, ja, und groß, viel Couchen auch im Studio auf jeden Fall. Aber zumindest haben wir, müsst ihr euch vorstellen, wir sind bewegen uns gerade im Jahre 2019 am Anfang und haben da irgendwie versucht oder haben da angefangen eigentlich so die Songs zu schreiben. So ein paar waren schon so auf der Halde. Und dann haben wir uns das erste Mal getroffen und ehrlich gesagt weiß ich ja nicht so genau, Specky, wann wir uns das erste Mal getroffen haben. Wir beide haben uns in Berlin auf jeden Fall schon relativ am Anfang von 2019 getroffen und haben schon an einigen Skizzen rumgewerkelt.
Richtig.
Oh ja, und dann, und zwar haben wir so, wir haben mehrere Möglichkeiten in Berlin, ne? Wir haben so ein kleines Boot, auf dem wir manchmal musizieren und uns die Melodien und alles Mögliche vorspielen. Und dann haben wir natürlich auch noch einen Proberaum, der in der Nähe von Berlin liegt. Ein bisschen außerhalb. Und da weiß ich jetzt ja nicht mehr, wie oft wir uns da getroffen hatten. Wahrscheinlich nicht so oft. Aber jedenfalls nahm das Unheil seinen Lauf ab 2019. Und ich weiß jetzt ja nicht genau, ich habe vorhin mal in Vorbereitung zur Sendung mal überlegt, welcher Song oder welche Songs so die ersten waren, die wir fertig gemacht hatten. Und lustigerweise, glaube ich, war der Song Lügenpack einer der ersten.
Tatsächlich?
Aber, ja,
Was hatte der denn für einen Arbeitstitel? Kannst du dich noch erinnern?
Na, also wenn man jetzt, wir können ja mal anfangen beim Lügenpack, ja? Also der ursprüngliche Text war Die Zunge. Und wir hatten, und zwar ist das ein Gedicht von Bernhard Freidank. Und das ist ein Spruch oder ein Gedicht aus, circa aus dem Jahr 1229. Also schon doch sehr, sehr, sehr alt.
Ordentlich was auf dem Buckel.
ordentlich auf dem Buckel. Und ist eigentlich interessant, ne, dass man jetzt, er hieß natürlich nicht Lügenpack, aber die Zunge war ja sozusagen thematisch dasselbe vom Inhalt wie Lügenpack. Wir haben den jetzt Lügenpack umbenannt und haben den nochmal ein bisschen bearbeitet. Und ich glaube jedenfalls, wie gesagt, die Zunge hatten wir als Text schon fertig und haben dann relativ spontan, als wir Drum-Soundcheck gemacht hatten, Bass-Soundcheck gemacht hatten, Gitarren-Soundcheck gemacht hatten und so ein bisschen im Studio, so in der großen Regie unten und so weiter. Und ich glaube, da hatten wir so eine Art Playback dazu spontan eingespielt. Aber ich kann mich jetzt auch irren, vielleicht hatten wir auch einen anderen Song schon fertig, aber jedenfalls der war mir vorhin eingefallen, dass Lügenpack ursprünglich die Zunge war vom Spruch, vom Gedicht und das war, glaube ich, einer der ersten Songs.
Okay, also das war praktisch so ein bisschen auch der Startschuss, an dem er sich dann erstmal erschreckt, wenn er fällt. Es geht schon wieder los, okay, schon wieder ein neues Album.
Und wieder nichts gemacht.
Man kommt gerade irgendwie so von der gefühlten 18. Tour nach Hause, damals ja noch zur Quid pro Quo und sagt dann irgendwie, jetzt soll's aber dann dabei gehen und wir arbeiten jetzt an einem neuen Album. Und somit ist es also dazu gekommen, dass die Zunge aus dem Jahr 1229 der Startschuss war, um eigentlich dann den Song Lügenpack zu machen, der auf dem Album auf dem dritten Trackplatz steht. Ich finde es sehr interessant, dass du das noch weißt, Basti, und auch mit den Arbeitstiteln. Vielleicht sollten wir unseren Hörern auch nochmal kurz erklären, dass ja In Extremo eine Band ist, die eigentlich meistens zuerst die Musik hat und dann erst auf die Musik die Texte schneidert.
Ja, das stimmt.
Es gibt ja auch sehr viele Bands, die es genau andersrum machen, beziehungsweise Interpreten. Ich denke jetzt zum Beispiel mal, dass ein Herr Grönemeyer wahrscheinlich zuerst mal ein paar Textfragmente und Textfetzen hat und dann sagt, was könnte denn da jetzt für eine Musik dazu passen? Bei uns ist es so, wir sind erstmal so eine, wir machen erstmal das Fundament in der Rockbesetzung von In Extremo. Das heißt, wir haben die Gitarre, wir haben den Bass und das Schlagzeug. Da legen wir erstmal vor, haben dann oft schon mal auch ein bisschen mittelalterliche Instrumente und Fragmente, die praktisch demomäßig draufgespielt werden, um einfach auch mal eine grobe Skizze oder eine grobe Struktur eines Songs absehen zu können. Und dann setzen sich unsere fleißigen Textschreiber Dr. Pimonte, Kai Luther und natürlich Micha Robert Rein, das letzte Einhorn, hin und versuchen daraufhin Texte zu schreiben.
Ja, ist richtig. Manchmal und dadurch entwickelt sich dann auch die Richtung oder die Stimmung eines Songs oft natürlich. Manchmal hat man die Musik, wie du schon sagtest, manchmal der Text, der kommt meistens später, das stimmt auch. Und bei dem, wie gesagt, bei dem Lügenpack, bei der Zunge, war es so, dass wir irgendwie den Text schon hatten und wollten den irgendwie vertonen und dann hatten wir da irgendwie so ein Playback angelegt und dann nahm es alles irgendwie seinen Lauf. Und ich weiß jetzt ja nicht genau, wir hatten es ja diesmal ein bisschen anders gemacht. Wir waren mehrmals im Studio. Ich glaube aus Zeitgründen, weil wir einfach noch Festivals gespielt hatten 2019 und noch so ein bisschen immer Fragmente von Natur hatten und so weiter und so fort. Und deswegen hatten wir uns da entschlossen, mal öfter ins Studio zu gehen, aber dann natürlich auch immer so 1, 2, 3, 4 Wöchelchen reinzugehen. Also ein großer Luxus, den wir uns da gegönnt hatten. Fand ich eigentlich ganz gut, die Arbeitsweise, weil man zwischendurch einfach wieder mal alles anhören konnte, neue Musik schreiben konnte, mal gegenhören konnte, was ist gut, was ist nicht so gut und so weiter. Fand ich eigentlich eine gute Arbeitsweise. Aber ich weiß jetzt ja nicht, wir hatten den Lügenpack relativ fertig, haben den eigentlich dann nochmal so ein bisschen umgeändert, so kurz vor der Ziel, auf der Zielgeraden. Und was hatten wir denn dann noch, Specki?
Naja, was natürlich ein Meilenstein ist auch für die Platte oder für das Album Kompass zur Sonne, ist gleich der erste Track, der ist Troja.
Ja.
Und Troja war natürlich eine Nummer, die wurde gar nicht lang diskutiert, kann ich mich erinnern. Da hat man gleich gesagt, das wird irgendwie der erste Song vom Album. Das geht gleich mal irgendwie rasant los, hat auch eine gute Message. In Extremo ist back on track und wir sind wieder am Start und wollen mal kurz die Zähne zeigen und mit geschliffenen frischen Säbeln ins Rennen ziehen.
Ja, stimmt. Ordentliche, druckvolle Nummer wollten wir gleich als ersten Track haben. Und ich kann mich erinnern, es gibt ja so, wenn man ein bisschen Musik schreibt, gibt ja immer so manchmal so 5-Minuten-Songs Und manchmal gibt es so Songs, wo man sich die völlig die Zähne ausbricht.
Ja.
Und beim Troja kann ich mich erinnern, bin ich irgendwie morgens aufgewacht und hatte diese Melodie im Kopf. Und ich bin dann irgendwie duschen gegangen im Studio. Wir haben so schöne Gemeinschaftsduschen.
Wenn die Fußballmannschaft abgespritzt wird.
Oh, ja, genau. Und hatte die Melodie im Kopf. Und weiß ja nicht, wann irgendwie für Uhr war. Ich war ein bisschen später dran, 10:30, 11 irgendwie so. Und ich kann mich erinnern, dass Micha wach war. Ob aha. noch oder schon, weiß ich gar nicht.
Eher noch.
Und er meinte, er hat mitgekriegt, dass ich irgendwie wach geworden bin. War aber in der Dusche und hatte diese Melodie im Kopf und wollte mit mir irgendwie erstmal einen Tee trinken, wahrscheinlich frühmorgens. Und ich habe dann immer gesagt, Micha, jetzt hau ab. Ich muss mir kurz mal eine Melodie merken. Habe mir die kurz skizziert aufs Handy und bin dann runtergerannt in eine Regie. Und da saß zum Glück schon Vince, der natürlich manchmal auch familiär zu tun hat und so weiter. Er saß aber schon da. Und dann habe ich mit ihm, Vince, ganz schnell, mach mal dazu. Und ich muss kurz mal mit dir eine Idee raufspielen, sonst vergesse ich die. Und ich glaube, die ist ganz gut. Und so ist er eigentlich, war so ein bisschen so ein Spontan-Song. Also zumindest war die Hook fertig, der Refrain war fertig. Und der Text kam dann von Pi, richtig?
Ja, ich glaube ja.
Ich glaube auch. Und und dann hatten wir eigentlich eine schöne Einsteigernummer. Und waren fertig mit Troja. Ne?
Dazu gab es auch einen sensationellen Videodreh.
Ja, absolut.
Da muss man natürlich auch gleich drüber sprechen. Das ist natürlich dann schon, da ist das Album fertig aufgenommen und fertig gemixt und fertig gemastert. Und dann kommt die Plattenfirma und sagt, Jungs, jetzt brauchen wir euch vor der Kamera. Und schicken euch mit Jörn Heidmann, unserem Videoregisseur zum Song Troja, mal in einen Ringlockschuppen in Berlin, Oberschöneweide.
Diesmal nicht den Ringlockschuppen in Bielefeld, den gibt's ja auch. Aber hast du recht, genau. Und wir waren begeistert, weil Jörn Heidmann ist erstmal ein absolut cooler, geiler, guter Typ.
Absolut.
So als Mensch sowieso. Und seine Firma sowieso, darf man vielleicht hier mal kurz benennen, Katapult. Haben viele Sachen gemacht. Und unter anderem eins der besten Videos, die es jemals überhaupt gab, hat er als Regisseur geleitet, kann man sagen, und zwar von Rammstein, Ich hab keine Lust.
Ja, ein Meilenstein der Musik in Musikvideo-Geschichte.
Absolut. Und wer es nicht kennt, aber wird wahrscheinlich jeder kennen, irgendwie mittlerweile das Video. Und da waren wir natürlich begeistert, dass Jörn, dass wir den gewinnen konnten für Troja, als es dann feststand, dass es die erste Single wurde. Und dann waren wir, wie Specki schon sagte, waren wir in Berlin, Schöneweide, in einem, Ringlokschuppen ist richtig benannt eigentlich, wo alte Lokomotiven und Waggons standen und alles mit Stahl und wie auch immer.
Auch der Geruch da drinnen.
Ah, ja.
Also Wahnsinn. Jeder, der weiß, wie kalter Stahl riecht.
Schmiere.
Kalter Stahl und ausgebrannte Dampflokomotiven, wo eben der alte Ruß noch in der Halle hängt und auch in jeder Ritze. Das war die Atmosphäre und man kann es dem Video hoffentlich auch ein bisschen ansehen, dass da nichts gespielt war oder irgendwas, war arschkalt. Ich weiß es noch, wir haben glaube ich morgens um 7 mit dem Dreh begonnen, mussten da um 5:50 oder 5:30 mussten wir glaube ich in dem Ringlockschuppen sein. Ja. Dann kommt die Maske, dann hat man natürlich das Fitting die Tage davor irgendwie, wo die Klamotten besprochen werden und dann beginnt der Dreh irgendwann mal. Es dauert alles immer ewig, man sitzt rum, bis man denkt, es geht schon nicht mehr und dann kommt irgendjemand und holt dich zum Set und dann hast du 2 Sekunden mal kurz zum in die Kamera grinsen und dann schicken sie dich wieder zurück in den Aufenthaltsraum und wir haben ziemlich wenig angehabt, kann ich mich erinnern. Wir haben ja schon gefröstelt an dem Tag.
Oh ja, das stimmt. Ja, weil wir so Schlosserklamotten anhatten, ne, und so ein bisschen, also so, sag mal ein bisschen,
Eisenbahner, Jungs.
Eisenbahner, Steampunk, Style. Und wir hatten früh angefangen, war arschkalt, weil wir natürlich auch eine Szene gedreht hatten, die im Video zum Schluss kommt, aber da braucht nur diese Dämmerung, kann ich mich erinnern. Ist ja, man dreht ja ein Video nicht chronologisch ab, sondern eigentlich immer so, wie es, wie es manchmal kommt und wenn man irgendwas braucht, frühmorgens. Und, auch noch zu erwähnen, Specki, Und für die, die es interessiert, wir haben echt brillante Fotos gemacht. Wir haben natürlich unseren Haus- und Hoffotografen Christian Thiele, den wir hiermit auch herzlich grüßen. Ja. Den haben wir immer, der aber viel live macht, der aber auch ein wahnsinnig guter Fotograf ist, was so Bandfotos und so weiter angeht. Und haben aber richtige Pressefotos, die natürlich gebraucht werden für die Plattenfirma etc., für die Magazine und so, mit einem gewissen Herrn Jens Koch gemacht. Und jetzt muss man sich vorstellen, man hat den Videodreh, da hat man eigentlich genug zu tun, und dann haben wir aber nebenbei nochmal ein Fotoshooting gemacht. Und ja. Ist auch einfach total cool geworden, finde ich, weil wir sind ja 7 Leute, das ist nicht immer einfach, aber wir haben gute Fotos gemacht, und die macht man dann sozusagen immer zwischen der Szene 1 und Szene 2, wie es im Video und wie es so gerade passt. Und auf jeden Fall war es arschkalt, und wir waren aber mit dem, es war ja auch im Dezember, ne, Specki? Ja, Dezember. Ja. Und da war es ja auf jeden Fall arschkalt, und wir waren aber mit dem ersten Schnitt und mit dem Video total zufrieden und waren echt happy. Und so ging es eigentlich los, Kompass zur Sonne, Platte war fertig, und Troja war die erste Single mit einem Knallervideo. Muss man
sagen. Richtig, so ja. Sind wir ins Rennen gegangen damals. Die Platte wurde ja verschoben, die hätte kommen sollen, wenn mich nicht alles täuscht, am 28.03.
Ja, irgendein Freitag im März, genau.
Und dann wurde sie verschoben auf den 8. Mai. Das heißt, sie hat schon demnächst, also nächsten Monat, hat ja. Die dann praktisch ihr Einjähriges. Das Wahnsinn. Heißt, in der nächsten Podcast-Sendung und in der nächsten Radioshow von Rasend Herz mit eurer Lieblingsband In Extremo aus Berlin werden wir wahrscheinlich Kompass zur Sonne feiern und sie hochleben lassen auf ein Jahr Kompass zur Sonne.
Aber gut, dass du es sagst, weil langsam gehen uns wahrscheinlich so ein bisschen die Gründe aus, weshalb wir feiern. Nee, obwohl, die gehen uns nie aus. Aber nee. Da haben wir wenigstens, aber wenigstens noch einen Grund. Wunderbar. Ja, stimmt.
Ja. Der nächste Song, der auf dem Album ist, wir müssen ja jetzt nicht jeden Song durchsprechen, aber es sind natürlich ein paar Meilensteine irgendwie zu nennen. Der nächste Song ist der Titeltrack Kompass zur Sonne vom Album Kompass zur Sonne. Da gibt's auch ein Video dazu. Kannst du dich noch an irgendwas erinnern?
Ja, weil es war am Tag. Wir hatten, da haben wir, Gott, ich habe leider den Namen vom Regisseur vergessen, aber jedenfalls, wir haben mit einer anderen Firma gemacht und waren da aber auch sehr glücklich. Gedreht wurde in Berlin, Rummelsburg und in Berlin-Köpenick. Und da, auch da haben wir sehr, sehr früh angefangen, kann ich mich erinnern. Wir haben diese Waldszene, falls du dich erinnerst, zuerst gedreht.
Ja.
Mit Pi und Micha und wir auf der Flucht und so weiter. Achso, man muss ja erstmal grundsätzlich sagen, Kompass zur Sonne war ja so eine kleine Reminiszenz an gesprengte Ketten.
Gesprengte Ketten mit Steve McQueen.
Yes, mit Steve McQueen. Einer der ganz Großen im Filmgeschäft, muss man
absolut.
Ja auch mal sagen. Also wirklich, er hat seine Stunts selbst gedreht und so weiter und so fort. Und wann haben wir das gedreht? Und zwar noch kurz vorm Lockdown, richtig?
Ich kann es dir genau sagen. Das war am 8.3., am Weltfrauentag.
Ja, stimmt.
Ich weiß es deswegen so genau, weil es der Geburtstag von meinem Papi ist. Und der saß nämlich bei mir in Berlin. Und da habe ich schon gesagt, Papi, dein Geburtstag musste tagsüber alleine feiern. Abends komme ich dann wieder mit dazu, weil ich bin beim Videodreh mit In Extremo zu Kompass zur Sonne. Und wie du schon richtig sagst, Basti, Vorbild war so ein bisschen Gesprengte Ketten.
Ja.
Ein Filmklassiker, in dem praktisch Kriegsgefangene einen Ausbruch planen aus einem deutschen Gefangenenlager. Und da haben wir uns natürlich inspiriert an diesen ganzen Szenen und haben uns eigentlich schöne Sachen einfallen lassen, haben auch in 2 ehemaligen Stasi-Gefängnissen gedreht, nämlich, wie du schon sagtest, in der Rummelsburger Bucht in Berlin und in Berlin-Köpenick. Zwei wirklich furchteinflößende Orte, muss ich echt sagen.
Ja.
Echte Knast-Situationen, echte Zellen, echte Pritschen noch drin, das ist alles sehr gut erhalten. Mhm. Oh, da wurde nichts reingebaut oder irgendwie so, die haben einfach die Zelle aufgesperrt und wir haben uns da reingehauen. Kannst du dich erinnern?
Ja, natürlich voll, und interessanterweise, kurze Geschichte am Rande, ich war schon mal in den 90er Jahren in diesem Berliner Rummelsburger Knast, nicht weil ich eingebuchtet wurde, sondern weil meine damalige Freundin hat für Männerpension so eine kleine Szene gedreht, wo Til Schweiger war, mit Til Schweiger, wo der so träumt, wie ein Mädel Striptease macht und so weiter. Und da kann ich mich erinnern, da war ich mit Detlef Buck jeder wird ihn wahrscheinlich kennen von wir können auch anders. Einer unserer Lieblingsfilme in der Band, der wirklich am häufigsten im Nightliner schon mal gezeigt wurde. Ach nee, ja, wir können auch anders. Und da war ich damals schon zu Männerpension, habe ich mir damals schon den Knast angeguckt, weil da gab es dann so eine Szene, wo dann auch nur der Buck und der Kameramann und ich durfte dann dabei sein und da hatte meine Freundin irgendwie damals da eine Szene gedreht. Und da habe ich mir damals schon mal die einzelnen Zellen angeguckt und da ist schon irgendwie uiuiuiui, also zu Ostzeiten, ich möchte nicht wissen, was da abgegangen ist, ne? War auf jeden Fall ein spannender Dreh, weil wir auch bis nachts zwei gedreht haben, bis abends dunkel und waren aber vor allen Dingen auch mit dem Ergebnis voll zufrieden und coole Bilder.
Ja.
Ja, der Song, der Text, ne, muss man auch sagen, hat Kai gemacht. Der ist so ein bisschen, ja, freiheitsliebend gemeint. Und ja, da haben wir...
Nicht nur gemeint, sondern auch ausgelebt, würde ich es fast schon sagen.
Ja.
Wir schaffen ja den Ausbruch, wir sieben, letztendlich, um die Pointe nicht schon vorwegzunehmen. Aber ganz am Ende werden wir geschnappt. Und wie gesagt, die letzte Szene aus dem Video, die man sieht, ist die, die als erstes gedreht wurde. Nämlich beim Sonnenaufgang, wahrscheinlich dann um 5 Uhr noch was. Ich weiß, dass mein Wecker um 3.30 Uhr geklingelt hat und ich den Tag schon verflucht hatte, als er noch nie mal wirklich angefangen hatte.
Kannst du laut sagen, ja.
Es war sehr, sehr früh und es war sehr, sehr, es war ein sehr, sehr langer Tag, wie immer. Videodrehs dauern irgendwie gefühlt immer ewig. Da kommst du nach Hause auf dem Zahnfleisch und sagst, zum Glück ist es geschafft. Aber ein paar Tage später gibt es dann immer schon die ersten Ergebnisse und dann freut man sich doch, dass man sich das alles angetan hat und irgendwie macht es ja auch immer einen riesengroßen Spaß, Videos zu drehen.
Irgendwie ja, man ist durchgefroren am Ende des Tages und man ist auch irgendwie knülle und fertig, aber ist ja auch mal ganz gut, dass man mal ein bisschen sowas macht.
Richtig.
Aber ja. Man muss auf jeden Fall sagen, dass wir sehr zufrieden waren mit den Videos, aber sind wir eigentlich auch immer.
Ja.
Also, und hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, Kompass zur Sonne. Cooler Song. Und war, ach so, auch noch eine kleine Randbemerkung war, der allerletzte Song, den wir gemacht hatten. Weil wir brauchten noch irgendwie einen Song.
Stimmt.
Kann ich mich erinnern. Und Kompass zur Sonne haben wir dann auch relativ spontan im Studio gemacht. Also der war nicht vorher fertig, da hatte ich jetzt keinen Entwurf gemacht oder keine Skizze, sondern spontan im Studio gemacht. Jetzt nicht unbedingt so ein 5-Minuten-Song, aber... Ja, relativ schnell ging der von der Hand.
Was übrigens auch ein Indiz ist für meistens sehr gute Songs, würde ich fast schon sagen.
Ja.
Wenn du diese Mega-Baustellen im Studio über Wochen vor dir herschiebst und sagst, oh Mann, ey, wir kommen nicht weiter. Komm, lass ihn nochmal in einer anderen Tonart probieren. Oder lass mal aus dem Vierviertel einen Sechsachtel und eine Ballade und jetzt halbes Tempo und so. Nee, geht auch nicht. Oh, mach mal doppeltes Tempo. Keine Ahnung. Wenn du solche Baustellen hast und die wollen nicht werden, dann lasse die Finger davon.
Ja, eigentlich, da hast du recht, dann wird es auch
nichts. Ja. Da wird es irgendwie nichts. Es wird dann immer auch so was Kryptisches und irgendwie sowas Hinkonstruiertes, was immer sperrig bleiben wird. Bei dem Song Kompass zur Sonne ist es aber ganz, ganz einfach von der Hand gegangen und überhaupt, wenn ich gerade über, ich habe die Tracklist vor mir liegen, da muss ich schon wirklich sagen, wenn ich da so drüber fliege, da ist eigentlich kein Song dabei gewesen, der sich so sperrig angefühlt hatte, dass man sagt, oh Gott, der wird irgendwie so ein Kandidat, der da nie fertig werden will und der dann trotzdem irgendwie auf der Platte landet. Wir haben hier ziemlich kompaktes Zeug irgendwie abgeliefert, habe ich das Gefühl.
Ja, stehst du aber auch alleine mit deiner Meinung nur da. Nee, stimmt, aber wir haben einfach die Songs, die wirklich schwer zu handeln waren und irgendwie nicht geflutscht haben, die haben wir auch dann wirklich einfach sein lassen.
Genau.
Kann ich mich
da kann man übrigens auch mal kurz einfließen lassen, vielleicht für unser Publikum. Unter inextremo@rockantenne.de sind wir ja immer auch per Mail zu erreichen für euch. Also wenn ihr zum Beispiel Kritik oder Anregungen habt oder was wissen wollt über das Album Kompass zur Sonne oder überhaupt irgendwas wissen wollt von uns beiden, Basti und mir, dann schreibt bitte an inextremo@rockantenne.de.
Juhu. Ja, jawohl, juhu. Hast recht, natürlich könnt ihr uns fragen, aber wenn ihr natürlich auch Fragen habt an die restlichen Mitglieder von Inextremo, könnt ihr die uns natürlich auch stellen.
Die tun jetzt nicht zur Sache hier. Jetzt
wir werden sie nicht weitergeben.
Das ist unsere Show, verdammt.
Ja, aber wenn ihr Fragen habt, inextremo@rockantenne.de, da könnt ihr uns erreichen und könnt uns alle zuschicken, was ihr wollt. Quatsch.
Gut. Basti, ich habe mal noch eine Frage.
Ja, frag mal.
Habe ich mich nämlich nicht mehr ganz genau erinnern können. Der vierte Song auf dem Album, Gorgia. Ja. Ist ja ein Traditional eigentlich, ja, den wir bearbeitet haben in einer ziemlich heftigen, schnellen Punkrock-Staubwolken-Festival-Version. Was geht's denn bei Gorgia?
Gorgia ist, und zwar handelt sich dabei um eine, naja, wie sagt man, eine Lobhudelei oder eine Liebeserklärung zu einem... zu einer Landschaft. Mhm. Ich habe mal versucht rauszufinden, genau, aber ich glaube im heutigen Georgien.
Aha, ja, das liegt ja nah.
Ja, und das ist sozusagen einfach so eine, ja, eine Liebeserklärung an die Landschaft und an die Natur dort. Und ich weiß nicht, ob das ein Berg war oder eine Tiefebene oder irgendwie so. Müssten wir noch mal kurz jemanden fragen, der da richtig Ahnung hat, glaube ich. Aber so war es eigentlich. Gorgia ist zumindest eine Liebeserklärung an die Natur und an die Landschaft und an die Menschen, die dort wohnen.
Okay.
Und wir haben es aufgegriffen, weil wir natürlich ja so ein bisschen so eine Affinität haben zu Russland oder zur Mongolei und so weiter. Und in dem Zuge haben wir dann auch den Georgi gefragt von Ruskaya. Mhm. Kannst du dich erinnern daran?
Ja. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, ja, natürlich.
Und der hat spontan zugesagt und dann wurde ein bisschen vom Russischen ins Deutsche übersetzt und wieder zurück und so weiter. Und ich glaube, du warst nochmal der entscheidende Mann hinter den Trumps, der gesagt hat, wir verdoppeln mal das Tempo.
Das mag sein. Ich hatte immer das Gefühl, dass der in der ersten Version, die wir so hatten, war der so ein bisschen dröge.
Ja, ja, richtig.
Er hat so ein bisschen gebremst und er war mir zu lieblich. Und ich habe mir gedacht, oh, lass mal irgendwie den von der Leine. Das hat sich für mich beim Einspielen im Studium so angefühlt, als wollte der losgaloppieren. Und ich würde immer sagen, nein, nein, bleib stehen, du darfst jetzt nicht los.
Ja.
Und dann habe ich mal freundlich gefragt. Es ist ja meistens so, dass unsere Produzenten Vincent Zorg, Jörg Umbreit und Basti Lange auf der anderen Seite dieser monströsen Glasscheibe sitzen, nämlich am Mischpult.
Der Horror für dich.
Wenn ich einspiele und aufnehme. Und dann habe ich mal gefragt, Jungs, kann ich mal kurz was probieren und euch mal was anbieten? Vielleicht würde das dem Song ein kleines bisschen irgendwie aus dem Arsch helfen. Mhm. Und dann wollten die natürlich direkt wissen, was ich anbieten möchte und habe einfach das Tempo verdoppelt. Das heißt, von einem normalen Tuku-Chaka-Tuku-Chaka ging es so ein Hauruck-Galopp. Und das hat sich dann irgendwie relativ schnell etabliert, dass wir den Song komplett in diesem Tempo aufnehmen, um ja ein bisschen mehr, ich sage immer Staubwolke, auf dem Festivalplatz zu erzeugen. Weil das ist irgendwie so das Bild, das wir hatten, Basti. Kannst du dich erinnern, dass wir gesagt haben, wenn wir den live spielen, dann werden die Leute derartig durchdrehen beim Pogo tanzen, dass es nur noch eine Staubwolke zu sehen geben wird von uns aus von der Bühne.
Original, kann ich mich total daran erinnern, dass die werden da, wird Moshpit sein und so weiter. Und hast du auf jeden Fall gut gemacht, dadurch bist du auch noch in der Band.
Dankeschön, mal wieder Glück gehabt.
Ja, Glück gehabt, weil du hattest mal eine gute Idee. Nee, Specki hat immer gute Ideen, müsst ihr euch keinen Kopf machen.
Dankeschön.
Aber da auf jeden Fall hat er ordentlich Drive und der Georgi hat das auch echt gut gemacht und auch Michas und seine Stimme ergänzen sich sehr gut miteinander. Ganz tolle Sache, geiler Song. Ich weiß jetzt noch ja nicht, ob wir den, naja, bisher haben wir ja noch ja nicht gespielt.
Nee, das ist überhaupt so ein Problem. Das sollte man vielleicht auch nochmal kurz ansprechen.
Ja.
Wir hatten jetzt irgendwie die Veröffentlichung von Kompass zur Sonne, wie gesagt, ist in einem Monat bereits ein Jahr her. Also wir sind jetzt im 11. Monat mit dem Baby und haben, wie gesagt, auch tolle Erfolge abfeiern dürfen aufgrund der, ja, Basti hält gerade seine Trophäe hoch, seine Nummer 1 Trophäe, weil das war, glaube ich, unser 5. Studioalbum, was auf Nummer 1 gegangen ist. In den deutschen Albumcharts?
Na, 4 sind auf 1, naja, wenn man DVDs noch mitzählt, 4 sind auf 1 und das Kunstraub ist auf 2, weil der Herr Crow hatte damals auch veröffentlicht, deswegen sind wir mit Kunstraub, war ein ganz knappes Ding, kann man ja mal jetzt erzählen im Nachhinein, aber war auch okay, der hätte auch das Telefonbuch vorlesen können und wäre trotzdem auf 1 gegangen, Crow damals. Oder war das Crow? Ja, ich glaube ja. Oder war das, nee, Casper. Entschuldigung. Casper. Entschuldigung, Casper war es, nicht Crow. Ja, jedenfalls Gogia, schöner Song.
Jawohl. Was ich eben noch sagen wollte, ist, dass wir das Album Kompass zur Sonne jetzt dann schon bald zum ersten Mal ein Jahr lang feiern dürfen. Und wir haben erst 3 Shows gehabt in dieser Zeit, in der wir Songs von dem neuen Album gespielt haben. Es hätten ja ungefähr 60 bis 70 Shows sein sollen, die wir bis jetzt auf dem Buckel hätten. Ja. Mit den ganzen Festivals, mit der Tour in Deutschland, Österreich, Schweiz, mit einer langen, langen, fetten, großen Russland, Ukraine und Belarus-Tour. Also wir hätten jetzt 60, 70 Shows gespielt damit und haben aber nur 3 gemacht. Nämlich beim Wacken Worldwide 2020 und über den 3. Oktober hinweg in Halle an der Saale gab es noch 2 Shows. Und da haben wir ein paar Songs von Kompass der Sonne spielen können. Ansonsten liegen diese Lieder bisher unangetastet in den Schubladen und warten darauf, endlich mal dann auf die Bühnen der Welt gebracht zu werden.
Ja, und da wir, kann man ja kurz mal die Gelegenheit nutzen, und da wir ja geplant hatten, dieses Jahr ein paar Konzerte zu spielen, also wir haben ein paar Strandkorb-Konzerte, alle Corona-konform natürlich, was wollte ich sagen, spielen wir jedenfalls und werden es natürlich probieren und müssen natürlich die Songs auch üben, demnächst mal wieder.
Jawohl.
Weil es geht ja eigentlich, geplant ist, dass unsere ersten Konzerte sind Ende Mai, also liebe Fans und Nicht-Fans, mal schon mal vormerken, da ist bis jetzt immer noch geplant, Strandkorb-Konzerte zu machen. Und dann spielen wir natürlich so ein paar ausgewählte Shows. Da müssen wir einfach wirklich aktuell immer gucken, wie die Lage ist. Aber demnächst heißt es mal wieder üben, 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 Specki.
Ja, wie wird sich das anfühlen, Basti?
Naja, wahrscheinlich wie, als wenn man neu startet, ne? Also,
genau, ja. Ich kann mir auch ein bisschen so vorstellen. Ich glaube, du hast deine Gitarre in den vergangenen Monaten etwas öfter in der Hand gehabt, als, ich habe sehr wenig Zeit an meinem Schlagzeug verbracht, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Was aber vielleicht auch mal eine ganz gute Sache ist, nach so vielen Jahren aktiver musizieren, mal kurz innezuhalten. Aber ich denke, ich werde es rein konditionell auch merken. Also wenn wir dann eine 2-Stunden-Show spielen, da werde ich ganz schön auf dem Zahnfleisch daherkommen und mir denken, jetzt ist aber gut, dass es auch vorbei ist, weil ich kann nicht mehr.
Ja, ja. Also man muss sich irgendwie wieder rinfummeln, aber wäre schon machen irgendwie. Ehrlich gesagt, wir hören ja jetzt wahrscheinlich nicht so viele Leute zu, aber ehrlich gesagt, so ein bisschen, also so ein Bammel, sagt man ja, also ein bisschen habe ich schon.
Ja.
Weil klar, ich habe jetzt ein bisschen zu Hause geübt und so weiter, aber jetzt so im Proberaum und ein komplette 2-Stunden-Set, was wir ja auch immer spielen, ist schon nochmal eine andere Hausnummer, klar.
Auf jeden Fall. Naja, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich werde nochmal ein bisschen Dauerlauf machen und mich nochmal ein bisschen fit machen.
Ja,
und dann auch mal wieder mit der Band natürlich zusammen spielen und die Songs auf Vordermann bringen. Und dann würden wir uns wahrscheinlich schon wieder sehen, wenn alles klappt und hinhaut. Ende Mai geht's los mit den ersten kleinen Festivals. Sehr Corona-konform, alles safe.
Yes.
Ja, wir hoffen, wir dürfen sie spielen.
Ja. Naja, was hast du denn? Ich habe die Tracklist ja nicht hier. Ich weiß die Reihenfolge jetzt ja nicht von der Platte. Gogia waren wir eben stehen geblieben. Was kommt denn als 5.
Als 5. wäre Salvanos. Da gibt's aber gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen, oder?
Naja, Salvanos ist lustigerweise ist der Text auch schon sehr, sehr alt. Und zwar Salvanos de la Maris ist das aus dem 13. Jahrhundert stammt der Text. Und wir wollten so eine Art, Metal Dance Nummer mal ein bisschen machen, oder?
Mhm.
Und haben dann gesagt, wie passt das gut? Weil der läuft irgendwie cool durch, finde ich. Und ist ja immer so die Frage, ob man nimmt man einen deutschen Text oder einen ausländischen Text. Und wir hatten, glaube ich, auch einen deutschen Text probiert und irgendwie kam das nicht so gut. Und wir wollten wieder was Lateinisches machen und hatten dann den Stella Maris Salvanos sozusagen auf dieses Playback gemacht.
Mhm.
Ja, Salvanos. Bin ich gespannt, wir haben ja natürlich sehr, sehr viele Songs, die wir sowieso spielen müssen. Also so, wir können ja nicht so B-Nummern spielen, wenn man es jetzt so mal formulieren sollte. Ich weiß nicht, ob der das bis in die Setliste schafft. Ich habe schon gehört, dass viele Fans den gerne mal hören würden, auch live. Naja, müssen wir mal sehen, ne? Wie wir das unterbringen.
Schön tanzbar ist er auf jeden Fall.
Yes, auf jeden Fall.
Das kann man schon mal sagen. Dann kommt aber eine Ballade. Und das ist ein sehr Schmach, also ein Song, der sehr besonders ist, auch für In Extremo, würde ich sagen. Ist eigentlich gar nicht so ganz typisch. Wir haben öfter mal eine traurige Nummer. Aber sehr selten eine Nummer, die derart unter die Haut geht. Ja. Da heißt nämlich Schenk nochmal ein. Den habt ihr vielleicht auch schon ein paar Mal bei Rockantenne hier gehört. Der läuft hier in der Rotation. Also ja. Wurde uns auf jeden Fall gesagt.
Ja.
ich hoffe, das stimmt auch.
Und ja, wir haben den Unterhaltungschef hier auch sitzen. Und hier wird schon gewunken und mit Daumen hoch und so. Also wird wahrscheinlich heute auch wieder 5 bis 6 Mal hier Rotation gespielt werden.
Genau. Da haben wir auch ein Video gedreht, Basti.
Ja,
schenk noch mal ein.
Richtig. War auch eine Nummer, die haben wir, kann ich mich erinnern, war auch relativ früh fertig und der hieß schon immer, es gibt ja immer so Arbeitstitel für Songs und der hieß schon immer Schenk nochmal ein, weil ich diese Zeile einfach schon immer hatte, Schenk nochmal ein und danach habe ich immer mache ich so ein Pseudo-Gesang manchmal und hatte dann Schenk nochmal ein als Zeile, hat sich sozusagen von Anfang bis jetzt zum Schluss durchgesetzt als Refrainzeile und Micha und ich glaube Jörg Umbreit haben dann nochmal so ein bisschen Text dazu gemacht und ja, sehr traurig. Ich kann mich erinnern, als wir uns den erste Mal im Studio angehört haben. Also mir ging es jedenfalls so, dass ich wirklich, ich musste rausgehen, weil ich irgendwie wirklich weinen musste. Blöderweise in der Zeit habe ich ein Familienmitglied verloren, meine Mama. Und war schon traurig und der hat schon sehr, sehr Tiefgang und berührt einen auf jeden Fall ziemlich doll. Ne?
Ja.
Ja, da haben wir auch ein Video gedreht in einem Schloss außerhalb von Berlin.
Mhm. Der Uckermark übrigens.
In der Uckermark.
Das ist ein Landstrich, der zählt als unbewohnt.
Ja, stimmt. Und so war es auch.
Ist wirklich so. Ja. Ja, sehr unbewohnt. Also Telefonnetz oder was weiß ich, mobiles Datennetz, an das ist gar nicht zu denken. Da kommt alle 100 Kilometer, kommt da mal ein Häuschen, ja. Wo irgendwie ein Hund rauskommt, der die anbellt. Und ansonsten ist da nicht viel. Nee. Wunderschöne Natur. Geht dann schon Richtung Polen. Ich glaube, es war noch 12 Kilometer bis zur polnischen Grenze oder sowas.
Ja, war nicht weit weg, hast du
schon recht. Schon ziemlich sehr weit im Osten. Aber wunderschöne Gegend, viel Wald, viel Wasser. Aber Fuchs und Haas sagen sie gute Nacht. Und da haben wir das Video aufgenommen, zu Schenk nochmal ein. Ja. In einem Schloss, wie du gerade schon gesagt hast. In verschiedenen Räumlichkeiten. Wir haben verschiedene Rollen gespielt. Wie kann man es denn grob umreißen? Hilf mir mal auf die Sprünge.
Naja, wir haben, jeder hatte sozusagen, ja, kann man sich ja fast vorstellen, oder sieht man ja in dem Video auch, jeder hatte so ein bisschen seinen eigenen Raum. Und die Geschichte ist eigentlich, dass Micha durch das Haus läuft und eigentlich uns trifft immer in den einzelnen Räumen und wir dort spielen. Und soll ein bisschen zum Nachdenken anregen.
Am besten mal reingucken. Also wer es noch nicht gesehen hat, auf allen einschlägigen Portalen könnt ihr in Extremos Schenk nochmal einsehen.
Ja.
Aber nehmt euch ein Taschentuch mit. Es kann sein, dass ein bisschen Tränen kullern.
Ja.
Da. Nummer 7 auf dem Album. Darf nicht fehlen. Ein politisches Statement muss auch dabei sein, auch wenn in Extremo eine relativ unpolitische Band ist. Ab und zu muss man mal kurz auf den Tisch hauen und Bescheid sagen. Das haben wir gemacht mit dem Song Saigon und Bagdad.
Oh, ja. Hast du recht. Saigon und Bagdad war, hieß mal Abtauchen als Arbeitssong. Und da kann ich mich erinnern, von diesem Boot, was ich vorhin erzählt hatte, kurz eingangs. Wir hatten uns getroffen, Kai, du und ich, auf diesem Boot, wo wir auf diesem Schiff in Berlin. Treptow lichtet in der Nähe so ein bisschen. Und da hatte ich euch mal die Nummer, das Playback vorgespielt. Und ohne Text natürlich. Und wir haben den Text im Studio gemacht. Beziehungsweise Kai hat den gemacht. Und ich weiß, dass wir ein bisschen unterschiedliche Meinungen dazu hatten. Ob wir es so machen wollen oder nicht. Aber ich finde, es ist eine ordentliche, klare Ansage gegen alle Kriege, die so auf der Welt herrschen und ich finde es gut, dass wir den gemacht haben und auch mit dem Text gemacht haben. Gab es ein bisschen unterschiedliche Meinungen in der Band, aber ich habe auch bei diesem Song halt von vielen, vielen gehört, dass es wirklich einer der besten ist, den wir gemacht haben, auch weil wir einfach mal ein klares Statement zu Kriegen und so weiter geben. Und ich finde es schon auch wichtig, dass man da einfach auch Stellung bezieht.
Auf jeden Fall. Muss man vielleicht auch sagen, das haben wir so ein kleines bisschen über das vorletzte Album gelernt. eben Stellung zu beziehen. Da hatten wir auf der Platte Quid pro Quo hatten wir den Song Lieb Vaterland drauf, der praktisch so den Stein ins Rollen gebracht hat, eben auch mal Bescheid zu sagen und nicht nur immer die in Extremo-Welt praktisch anzubieten,
ja,
sondern eben auch mal über den Tellerrand rauszugucken und mal zu sehen, was links und rechts von einem passiert und auch aktuelle Themen aufzugreifen. Und nachdem in Extremo eine sehr friedliebende Band ist, besteht ausschließlich aus Pazifisten, muss man auch einfach mal die Kriege anprangern und sagen, da läuft was falsch. So, und das war eben auf dem Album Kompass zur Sonne, Track Nummer 7, Saigon und Bagdad.
Bagdad, ja. Wie gesagt, ich habe die Trackliste ja nicht hier.
Narrenschiff wäre dann.
Oh, Narrenschiff.
Ganz wichtig.
Ja, Narrenschiff, da weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr, ob wir da eine Musik fertig hatten, Narrenschiff. Was fällt denn dir zu Narrenschiff ein, Specki?
Na, zu Narrenschiff fällt mir natürlich ein, dass es auch eine uralte Geschichte ist, nämlich eigentlich der erste Bestseller, den es gab.
Richtig.
Ja, ich weiß, weißt du das Jahr? War das 1300 irgendwas?
Nee, ein bisschen später. Und zwar muss es irgendwie, es war glaube ich kurz, also war in den 90er Jahren, aber nicht 1990, sondern 1494. 14. Ja, da kam ein gewisser Sebastian Brandt, hat, ja, wie nennt man das? Das war
Wie eine Sammlung, wie eine Collection oder wie ein Sample.
Ja. Ja, der hat sozusagen, man hat dazu Moralsatire, bezeichnet man das irgendwie ein bisschen. Und zwar, die Narren hatten damals schon immer ein bisschen die gewisse Narrenfreiheit. Die konnten also auch am Hofe dem König oder dem Prinzen oder der Königin immer auch ein bisschen mal was sagen, was nicht so gut war. Das konnte sich der Narr immer erlauben.
Zum Glück sind wir Narren geworden.
Ja, und zum Glück sind wir ja auch ein bisschen Narren. Deswegen passte das ganz gut. Und wie du schon sagtest, das war eine Gedichtsammlung oder eine Sprüchesammlung auch, oder beziehungsweise auch ein Buch von diesem Sebastian Brandt. Und man kann dazu sagen, das war in Europa damals im 15. Jahrhundert auch noch im 16. Jahrhundert wirklich ein Bestseller in Europa, weil dieses Buch wurde in ganz, ganz, ganz viele Sprachen übersetzt. Und es gab es vorher noch gar nicht so oft, dass sozusagen ein Buch für alle Länder und für in allen möglichen Sprachen übersetzt wurde. Und dadurch wurde dieses Buch ein Bestseller in Europa damals.
Also in den Charts ganz oben,
ja,
das Narrenschiff. Und das ist natürlich auch ein Song, der uns natürlich Spaß macht und irgendwie uns sieben auch mal wieder so richtig widerspiegelt, irgendwie vom Text, von der Musik, von dem, was in den mittelalterlichen Instrumenten passiert. Irgendwie ist es ein ganz, ganz typischer In Extremo-Song. Also auch Leute, die jetzt zum Beispiel den Podcast hören und sich denken, wer sind eigentlich diese beiden Narren, die da mir das Ohr abkauen? Das sind zwei Leute, die in der Band In Extremo spielen. Basti spielt Gitarre, ich spiele Schlagzeug und wir freuen uns, euch mit unseren närrischen Geschichten mitzureißen.
Ja. Auch übrigens, kann ich mich erinnern, wir hatten ja noch ein bisschen mehr Songs, ne, als nur diese 12 Songs, die auf der Platte sind. Und wir haben ja so Bonustracks noch gemacht, 7 Brüder, der ja Vitalien Brüder hieß. Und, Vitalien ist noch ein anderer. Und ich glaube, wir hatten dann die Entscheidung zwischen 7 Brüder, den auf die Platte zu nehmen, oder Narrenschiff. Und haben dann einfach Narrenschiff genommen, weil wir da irgendwie thematisch noch ein bisschen, 7 Brüder passt auch zu uns. Aber Narrenschiff war dann auch einfach thematisch, hat irgendwie gut gepasst. Ja, musikalisch war der, hat ja auch irgendwie ein bisschen besser reingepasst, so. Und haben den noch relativ zum Schluss auf die Platte mit raufgenommen. Narrenschiff. Werden wir den live spielen, Specki?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Kandidat, der darf irgendwie nicht fehlen, oder? Aber das sagt man immer. Das ist ganz schwierig. Leute, ihr müsst euch vorstellen, wir hatten jetzt das 13. Studioalbum
mit Kompass
zur Sonne veröffentlicht. Und 13 Alben heißt praktisch mindestens 10 Song pro Album. Also das sind schon mal 130, dann sind meistens ein bisschen mehr drauf. Ich sag mal, wir sprechen von einem In Extremo Pool von 150 Songs, die auf Alben erschienen sind. Bei einem 2-Stunden-Konzert hast du ungefähr so 25 Songs, die du spielen kannst. Also könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig es immer ist, im Anfang oder im Vorfeld einer Tour zum Beispiel, eine Setlist zusammenzuschreiben aus über 150 Songs, da die besten 25 rauszusuchen, dass es sich abwechselt, dass man verschiedene Sprachen hat, dass man irgendwie tolle Pyrotechnik einbauen kann. dass man viele verschiedene Instrumente auf die Bühne bringt. Also es ist sehr, sehr schwierig. Umso älter eine Band wird, umso schwieriger wird es, eine gute Live-Setlist zu entwerfen. Weil eine Band, die erst ein oder zwei Alben hat, die müssen sowieso jeden Song spielen, weil das sie Programm voll kriegen.
Ja, und bei uns wird es schwieriger.
Bei uns wird es schwieriger.
Und ich hatte mir mal überlegt, die Idee habe ich jetzt bei euch und auch bei uns in der Band noch ja nicht angebracht, aber bevor eine andere Band klaut, können wir das mal ja hier festhalten. Und zwar hatte ich die Idee, und vielleicht können wir da den Narrenschiff dann unterbringen, dass man mal eine Tour macht, nur mit B-Songnummern.
Gute Idee.
Also weißt du so, weiß ich nicht, neues Glück. Und
nur die schlechtesten spielen.
Naja, müssen jetzt nicht. Ja, nur die schlechtesten, dann. Ja, naja. Ja, nee, aber vielleicht macht man einfach so was, dass man mal eine kleine, weiß ich nicht, macht man einen Club, eine kleine Clubtour und spielt einfach die Songs, die man nicht als Single ausgekoppelt hatte oder die immer so ein bisschen, die trotzdem geil sind und so wirklich für die Fans sind, ja. Dass man so eine Art B-Seitentour macht oder ja. So. Hiermit ist das sozusagen, falls das irgendeine andere Band klaut, hiermit haben wir das mal hier. Patentmäßig schon
gesichert. Aber ich muss auch sagen, Basti, wenn wir irgendwann wieder spielen dürfen und wenn wir von alleine gelassen werden,
ja, bitte.
Dann wäre es mir recht, erstmal wieder die normalen In Extremo Hits zu spielen, ja. Die wir haben, weil die machen ja auch richtig Spaß und dem Publikum natürlich auch. Und wenn uns das dann mal irgendwann wieder langweilig wird in ein paar Jahren, dann machen wir die B-Seiten-Tour.
Die Karriereleiter nach unten Tour.
Ja. Okay. So, apropos Karriereleiter.
Ja.
Hier haben wir ein tolles Stück Musik bearbeitet, nämlich einen Schweden. Der schwedische Song mit Johan Hegg heißt Wer kann segeln ohne Wind?
Ja.
Johan Hegg ist der Sänger der Reisegruppe Amon Amarth, der Death Metal Legende. Freunde von uns. Bekannte von uns, Saufkumpels von uns. Wir haben, kann ich mich erinnern, glaube ich, beim Summer Breeze 2018 oder sowas oder was, oder 17,
ja.
Das letzte Mal zusammen gespielt und hatten auch einen gemeinsamen großen Backstage-Bereich. Also die Bands waren da schon getrennt, aber wir hatten da einen großen.
Am Anfang waren wir noch getrennt und dann waren wir.
Am Anfang waren wir noch getrennt, dann hat sich's gemischt. Die Band Megadeth war da mit am Start und auch noch Creator, oder?
Mille? Yes, ja, weil Mille hat an dem Tag mitgesungen, bei Unsichtbar, bei uns.
Richtig.
Hat echt Spaß gemacht, also, weil Mille ist sowieso ein geiler Typ, geile Sau. Also wirklich
Granate.
Eine Granate, auch Granate. Auch.
Granate auch, alles, was einem so einfällt, alles Positive. Ja. Auf jeden Fall hatten wir eine große Backstage-Party und haben damals ja schon auch so ein bisschen überlegt, was wir so an Songs machen könnten und so. Der Song stand noch gar nicht fest, aber so draufgängerisch, wie wir sind, haben wir Johan Hegg, den Sänger von Amon Amarth, einfach gefragt, du Johan, wie sieht's denn aus? Wir hätten dich gern mal als einen Gast auf einem unserer nächsten Alben. Er hat gesagt, hier ist meine Nummer, Jungs, wenn was ist, ruft an, ich bin da. Und so war's dann auch. Wir haben dann diesen Song rausgesucht, der heißt Segeln ohne Wind. Das ist ein schwedisches Volkslied, kennt in Schweden jedes Kind, wird im Kindergarten bereits schon gelernt und gesungen. Und da haben wir eine Version gemacht, wo wir natürlich dann den Telefonnummernbonus auch gezogen haben und Johan Hegg ins Studio eingeladen haben.
Ja, völlig verschärft, völlig unkompliziert, nicht über Management, nicht über Plattenfirma. Hast du nicht gesehen, wie sie alle heißen? Also wirklich angerufen bei Johann und der hat gesagt, na klar, hatten wir damals ausgemacht beim Summer Breeze. Ich stehe zu meinem Wort, also singe ich da mit euch zusammen auf diesem Song.
Ganz genau. Und das ist eigentlich die Story für diesen Song. Ist schön geworden, ist speziell geworden. Der ein oder andere sagt, die Stimme ist schon auch nicht ganz unprägnant von Johann. Aber es wird gegrunzt.
Ja.
Und man denkt, es stirbt jemand, aber es ist alles gut gelaufen. Mach dir keine Sorgen.
Sind alle noch am Leben. Ja, absolut.
Alles am Leben.
Ja, und hast recht. Und ich glaube sehr, ist ein schwedisches Volkslied, wird aber komischerweise auch in Finnland als Lehrstoff in den Schulen behandelt.
Ja. Aha, okay. Wusste ich gar nicht.
Ja, und stammt, vielleicht hätte ich es mir ausgedacht jetzt, aber und stammt aus dem 17. Jahrhundert.
Okay, was ich mir ausgedacht habe, ist weiterzugehen in unserer Tracklist.
Ja.
Mit dem Song Reit euch ein, ihr Lumpen. Wie ist es dazu gekommen?
Oh, Reit euch ein, ihr Lumpen. Ich glaube, unterbrich mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, da hatten wir... Oh Gott. Okay, der nächste. Nee, wir hatten, glaube ich, einen Song fertig und hatten den als Arbeitstitel Glass of Beer. Und die, der Reit euch einige Lumpen ist eigentlich, ja, ich sag mal, ist auf diesem Album unser Song mit dem irischsten Charakter vielleicht. Also ist ein Trinksong, ne? Ist so eine Art Kneipensong, irischer Kneipensong vielleicht jetzt nicht, weil er hat keinen irischen Text, aber es vermittelt so ein bisschen, ja, so Kneipenatmosphäre und Reit euch einige Lumpen und anstoßen. Und dazu haben wir auch ein tolles Fanvideo gemacht.
Ja. Das war super.
Weißt du das noch? Weißt du das noch?
Ich kann mich gut erinnern daran. Die wäre richtig. Wir haben unsere Fans und Followerschaft aufgerufen, von sich selbst kleine Videos zu drehen per Handy und Smartphone, wo sie sich selbst zuprosten und die Gläser erheben und sich praktisch einreihen in die lange, lange Reihe der trinkenden In Extremo-Fans.
Richtig.
Wir selbst blitzen auch das eine oder andere Mal auf. Ja. Trinken mit und heben unser Schnapsglas. Das ist ein geiles Video, weil man irgendwie mal die Fans, die man da sonst nur von der Bühne aus wirklich sieht oder bei vielleicht Autogrammstunden oder so, wo man sich mal über den Weg läuft oder auf Festivalparkplätzen, wenn man mal rausguckt, mal irgendwie auch so richtig zu Gesicht bekommt. Und es war sehr lustig, irgendwie allen zuzusehen, wie sie Spaß dabei haben, den Song zu hören und einen Schnaps auf uns zu saufen.
Ja. Könnt ihr auf jeden Fall auch euch mal angucken, YouTube oder auch bei www.inextremo.de, da haben wir alle unsere Videos auch drauf zum Angucken. Wer es noch nicht gesehen hat, ja, mal reingucken.
Biersägen.
Oh, Biersägen, sehr, sehr lustig.
Der nächste Saufsong, genau. Track 11 auf Kompass zur Sonne.
Ja, wie kam es dazu, Specki? Eigentlich auch komponiert im Studio, glaube ich.
Ja.
Und wir brauchten noch einen Text.
Richtig. Und ich kann mich erinnern, dass es eigentlich alles damit losging, dass wir ein Konzert hatten auf der Merseburg.
Okay, weiß ich nicht.
Pass auf, da kannst du dich vielleicht erinnern, dass unser Publikum
au,
ja. Au, au geschrien hat.
Ja, stimmt.
Das hat, haben wir gesagt, was, also nach jedem Song, wir haben aufgehört zu spielen und großer Applaus und yeah, yeah, yeah. Und dann gibt es immer so eine Gruppe von Leuten, die haben angefangen, au, au.
Und du meinst diesen isländischen Fußballschlachtruf, ne?
Das ist, glaube ich, also die Isländer haben es gebracht, natürlich, genau. Ja. Mit ihrem Tänzchen. Und das ist natürlich schon relativ, ja, klingt sehr martialisch und sehr angriffslustig. Und es hat uns sehr imponiert damals, als wir auf der Bühne waren auf der Merseburg und haben irgendwann im Studio gesagt, da müsste man doch mal irgendwie mal vielleicht was draus machen.
Richtig.
Und somit ging es los, dass man eben auf der Textfindung war und dann kam dieser Schlachtruf mit rein und dann nimmt alles Formen an und der Tag wird immer später und die Nacht kommt immer näher und es wird immer dunkler draußen und irgendwie geht dann doch mal ein Fläschchen auf und die Stimmung steigt und dann, ey, Vince und Jörg, lass, also unsere beiden Produzenten wurden gefragt von uns, ob wir nicht einfach mal diesen Schlachtruf drauf grölen dürfen. Und schon war irgendwie dieser Song auch wieder auf, ja, in der Spur oder auf der Reise, ein ganz cooler Track zu werden.
Ja, ja, so ein bisschen, man muss ja auch dazu sagen, wir pflegen ja eigentlich die Tradition, dass wir auf jeder Platte immer so ein, naja, ein Gebet oder einen Zauberspruch haben. Und auf der Platte ist es mal so ein Biersegen geworden.
Richtig.
Kann man sagen, weil wir natürlich, weiß ja jeder, dass wir natürlich auch gerne mal ein Bierchen trinken. Und zum Biersegen haben wir uns gedacht.
Kann nicht schaden.
Kann nicht schaden, passt rein, bringt ja einfach, segnet ja auch irgendwie das Bier vielleicht und segnet uns und wie auch immer.
Ja, und alle Kühlschränke.
Und
segnet alle Kühlschränke, auf dass sie nie leer werden wollen.
Ja, alle Biertrucks, wo Bier und Fässer auch. Ja, haben wir Biersegen gemacht, stimmt. Und war meiner Meinung nach auch relativ spontan im Studio. Haben wir auch ja nicht lang rumgewerkelt, sondern haben einfach losgelegt.
Richtig.
Du, Ickisch, Kai in der Regie und ich glaube Marco war dann noch dabei, hat Dudelsäckchen dazu gehupt. Und dann haben wir den, ist auch Latein, ne?
Latein, selbstverständlich.
Ja, selbstverständlich Latein. Ja, und dann haben wir, ja, und dann war der auch fertig. Also irgendwie, der flutscht auch so von der Hand, weil irgendwie so ein bisschen so ein Party-Song ist und das steht uns irgendwie doch immer auch ganz gut.
Macht auch richtig Spaß, muss man echt sagen. Irgendwie im Studio sein mit seinen Kumpels und Partysongs beschreiben, weil man selbst irgendwie gerade Party macht. Das ist dann irgendwie, das kommt dann auch authentisch rüber. Das sind keine gekünstelten Party-Dinger, wo man sagt, oh, Jungs, wir brauchen noch einen Saufsong.
Nee, stimmt. Ja.
Lass uns noch was einfallen. Die Fans wollen immer Trinklieder haben. Das wird bei uns nicht stattfinden, weil Trinklieder, die schütteln wir uns so ein bisschen aus dem Ärmel. Ja, Programm. Das ist bei uns auch Programm.
Ja, ich nehme mal ganz kurz zum Biersingen. Ich nehme mal auch an, dass wir da auch schon in diesem Zustand waren, um diesen Biersingen da auch richtig rüberzubringen.
Absolut.
Wenn du weißt, was ich meine.
Ja, so war es auch. Ja. Und wenn der Biersegen dann abgefeiert wurde, dann musste man irgendwie auch sehen, dass die Platte irgendwann ausklingt. Und da haben wir uns auch was Tolles zur Brust genommen, nämlich das Wintermärchen.
Einer, muss ich ja auch sagen, natürlich musikalisch auch ein bisschen in Anlehnung an Zauberspruch von mir aus, wenn man es so sehen will oder analysieren will. Aber für mich einer der coolsten Nummern, die wir je gemacht haben, halt irgendwie, ich sage mal, es ist so ein bisschen Mittelalter-Doom.
Ja.
Wer jetzt Doom nicht kennt als Musikrichtung oder so, ist eigentlich immer so ein bisschen schwere, fette,
tiefe
Nummer mit Zeit lassen und so weiter. Und oder wie siehst du das, Speck? Wie ist es dir ergangen beim Wintermärchen? Wie ist der entstanden? Wie war das?
Also ich sehe es genauso wie du. Ich finde, das ist ein ganz, ganz großartiges Ende für so ein Album, weil ich muss ganz kurz ein bisschen ausholen. Die Hörgewohnheit der Menschen ist ja inzwischen so, dass man denkt, es muss ja gleich immer zur Sache gehen. Es muss immer sofort losgehen. Und wenn nicht nach 20 Sekunden spätestens der erste Refrain zu hören ist, dann ist es ja auch nie ein Hit und dann ist es ja nie geil und bla bla bla.
Ja.
So, wir haben mal wieder auf alle Parameter, die heutzutage so in der Musikindustrie eingesetzt werden, geschissen und haben gesagt, fuck you all, wir machen das Wintermärchen so, wie es uns gefällt. Und wenn das ganze Ding vorne 3 Minuten dauert, bis irgendwann mal was losgeht, dann werden unsere Hörer das gut finden. Weil wir es gut finden und weil dieser Song es auch verdient hat, einfach mal ein bisschen mehr Zeit zu bekommen. Und so ist es also auch geworden.
Ja.
Es dauert relativ lang, bis was passiert. Man hat die Erzählerstimme unseres Sängers Michael Robert Rein. Man hat ein kleines bisschen eine Zister.
Ja.
Man hört ein kleines bisschen Vogelgezwitscher. Man kommt in eine an ganz andere Welt, wird man entlockt, man wird an der Hand genommen.
Ja.
Und der Geschichtenerzähler entführt dich.
Absolut.
In das Wintermärchen. Und auf einmal knallt's und dann geht's so dermaßen zur Sache und dann stellen sich selbst mir die Härchen auf.
Das stimmt. Ich kann mich erinnern, in welcher wahnsinnigen Lautstärke wir uns das angehört haben.
Ja.
Sodass Vince natürlich dann mal wieder rausgerannt ist, weil er ja, das bei ihm zu laut war und das haben wir. Da fanden wir das im Studio schon extrem cool. Und man muss dazu sagen, da haben wir auch den Text vertont. Und zwar von einem gewissen Herrn Otto Ernst. Er hieß, glaube ich, Otto Ernst Schmidt. Aber Otto Ernst ist natürlich ein bisschen cooler. Und zwar lebte der um 1900 rum.
Aha.
Ja, und in der Nähe von Hamburg geboren. Und das Wintermärchen ist auch ein Gedicht, welches relativ bekannt sogar war, zumindest zu der damaligen Zeit. Und da haben wir dieses Gedicht von Otto Ernst, kann man auch mal googeln und wieder auch immer, wer möchte, haben wir das vertont mit einem fetten Playback. Sehr schön geworden, finde ich.
Super schön geworden, finde ich auch. Darf nicht fehlen. Und unsere letzten Songs auf den jeweiligen Alben sind ja eh auch immer etwas schwerere oder balladeske Songs. Und aber so eine tiefgründige Ansage, finde ich, oder so eine mächtige, doomige, tief angelegte Nummer hat man jetzt irgendwie noch nie, um ein Album zu beschließen.
Ja.
Apropos beschließen.
Ja.
Basti, was gibt's denn noch am Ende der Podcast-Sendung zu sagen?
Na, wir sind guter Dinge. Wir wollen spielen. Hört doch mal rein in das Kompass zur Sonne Album, falls ihr das noch nicht gehört habt. Aber kann ich mir ja nicht vorstellen, dass das kaum jemand gehört hat. Ja, was gibt's noch zu sagen? Wir freuen uns natürlich, wenn wir wieder spielen dürfen. Kommt alle zahlreich.
Jawohl.
Und ansonsten.
Bringt gute Laune mit.
Ja, bringt gute Laune mit. Was man natürlich noch sagen sollte, könnte. Wir haben vor kurzem nochmal einen neuen Song rausgebracht, der heißt Ewig sein. Kann man auch mal reinhören. Und dann gibt's natürlich noch ein paar Bonustracks. 7 Brüder und was noch, Specki?
Sieben Brüder. Saigon und Bagdad gibt es den Clubmix, der also noch technoider angelegt ist, mit ein bisschen mehr Bumsbeat.
Richtig.
Und dann gibt es, das waren die 14 Songs. 12 regulär.
Ja.
Sieben Brüder als Bonustrack und den Saigon und Bagdad Clubmix.
Ja.
Das ist dann die Limited Edition, die jetzt übrigens auch als eine Extended Edition erschienen ist. Mit einem anderen Cover. Und mit dem kompletten Konzert vom Wacken Worldwide 2020 als eine Live-CD. Also wer Bock drauf hat, sich das komplette Kompass zur Sonne Volldröhnungspaket zu besorgen, der geht auf die jetzt neu erschienene Extended Version von...
Yes.
Extended Edition, nicht Version, Extended Edition von Kompass zur Sonne, der Reisegruppe in Extremo aus Berlin.
Ja, ja, und ansonsten sind wir jetzt eigentlich schon wieder fast am Ende, oder?
Ja, jetzt haben wir auch eine Stunde gequasselt.
Wir hoffen, dass euch Spaß gemacht hat mit den Informationen, die wir mal ein bisschen zu der Platte gebracht hatten. Ja, ansonsten, was ist zu sagen, Specki?
Tschüss.
Hiermit würden wir uns verabschieden von euch. Wir sind im nächsten Monat wieder für euch zu haben. Wie gesagt, ihr könnt uns Mail schreiben in extremo@rockantenne.de. Alle Fragen werden beantwortet. Wir lesen wirklich jede Mail. Und wir hoffen, wir hören und sehen uns in diesem Jahr irgendwann wieder.
Richtig. Bis dahin bleibt gesund.
Ja.
Und bleibt uns treu. Wir bleiben es euch auch. Schöne Grüße von Basti und Specki. Auf bald. Tschüss.
Rasend Herz. Exklusiv bei Rockantenne. Der Podcast mit Basti und Specki von In Extremo. Jetzt direkt abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Die ganze Rockantenne-Podcast-Welt findet ihr auf rockantenne.de/podcasts.